Mit einer Garantieerklärung will ich diesen Gottesdienst beginnen. Sie stammt nicht von mir, sie stammt von Gott selbst. Er sagt Ihnen, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Dann hat sich's gelohnt, dass Sie hergekommen sind, weil Gott selbst Sie sucht. Ob Sie heute Morgen bedrückt sind, ob Sie aus Neugier hergekommen sind, ob Sie zum ersten Mal da sind, wollen wir Sie besonders begrüßen. Aber das Wichtigste ist, dass Gott heute zu uns, zu Ihnen redet und Sie ihn finden und in einer persönlichen Liebesbeziehung mit dem lebendigen Gott stehen. Ich möchte Sie einladen zu mitsingen, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten, 128, die Verse 1, 4 und 6. Nun dürfen wir mit Gott reden im Gebet. Du heiliger Gott, wir sehnen uns nach dir, weil in unserem Leben so viel Unvollkommenheit und Unreinheit ist, weil wir leiden an so viel Schäden dieser Welt und an dem Bösen. Und manche unter uns, die sind heute Morgen bedrückt und belastet und beschwert. Und dann wollen wir etwas von dir hören, etwas von dir empfangen Und wir möchten dich bitten, dass wir doch jetzt in diesem Gottesdienst gewürdigt werden, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ja, Herr, du musst in unser Leben wirklich einkehren, Neues beginnen und einen Lichtschein deiner Ewigkeit hineinfallen lassen. Und vor dir, da sehen wir erst unsere Versäumnisse klar, unsere Schuld, Sünde und vor allem, wo wir dich verletzt und betrübt haben. Herr, nimm uns dieses weg, vergib uns dies. Du bist hinuntergegangen in die Tiefe am Kreuz, um unsere Schuld abzutragen. Dafür wollen wir dir danken. Und du willst uns neu erwecken, zu neuem Tun und zu neuem Leben. Und so lass auch heute wieder diese Veränderung bei uns allen geschehen. Und bei allen, die auch über die Kassetten an diesem Gottesdienst teilnehmen. Nimm sie hinein in die Gemeinschaft mit dir. Und höre auch alles, was wir dir jetzt, jeder für sich, in der Stille sagen. Das ist unsere Freude, dass du niemand von dir stößt und hinausstößt, der zu dir kommt. Amen. Jetzt hören wir den Jugendchor.
Viele Menschen sehen heute keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Sie leben einfach in den Tag hinein. Sie werden von Wünschen und Sehnsüchten gelenkt, aber ein Ziel sehen sie in ihrem Leben nicht. Unser erstes Lied handelt davon, dass wir nicht umsonst leben, dass Gott uns einen Sinn und ein Ziel geben will, auf das wir zuleben können.
Sie sich dann so rührt.
Wir freuen uns, dass heute unter uns sein kann Professor Dr. Fe Seng Kang aus Singapur. Wir haben von ihm einmal erzählt in einem Gottesdienst und freuen uns, dass er dort als bibeltreuer Theologe an diesem Trinity College lehrt. Wir haben von ihm gehört über die internationale Studentenmission. Er ist mit seiner lieben Frau hier. Morgen werden sie im Bengelhaus sein für einige Tage und er wird uns nun etwas erzählen aus der Arbeit in Singapur. Er wird übersetzt von Frau Watson.
Haben Sie vielen Dank, Herr Schäfbuch, dass Sie uns diese Gelegenheit geben. Von unseren Brüdern und Schwestern aus Singapur grüßen wir Sie herzlich im Namen des Herrn. Singapore is a very small island at the southern tip of Peninsular Malaysia.
Singapur ist eine sehr kleine Insel am südlichsten Ende von der Halbinsel Malaysia.
The population is 2.5 million and is made up of 3 major ethnic groups: Chinese, Malay and Indian.
Die Bevölkerung beträgt 2.5 Millionen und besteht aus 3 hauptethnischen Gruppen: Chinesen, Malayen und Indern.
And therefore the society embraces several major world religions: Buddhism, Islam, Hinduism and Christianity.
Und die Gesellschaft dort umfasst viele Weltreligionen: Buddhismus, Islam, Hinduismus und Christentum.
Of these, nearly 10% professes Christian faith.
Davon sind etwa 10% Christen.
The main characteristics of the Christian church in Singapore is that it is a very young, growing church.
Von der christlichen Gemeinde in Singapur kann man sagen, dass es eine sehr junge Gemeinde ist, eine wachsende Kirche.
A recent survey in 1979 shows that nearly 1/3 of the churches are new ones established since 1970.
Eine Umfrage im Jahre 1979 zeigte, dass 1/3 von den Kirchen junge Kirchen sind, die erst seit 1970 bestehen.
And that the church membership as a whole has almost doubled in the last decade.
Und in den vergangenen 10 Jahren ist die Zugehörigkeit zu den Kirchen hat sich verdoppelt.
A major factor of church growth in Singapore is the Christian student movement since the early 60s.
Was sehr wichtig für die Kirche in Singapur ist, ist die Studentenbewegung, die seit den 60er Jahren besteht.
Since Singapore is not a Christian country, Christianity is not taught in schools, except for the very few Christian schools.
Da Singapur kein christliches Land ist, wird die christliche Religion in den Schulen nicht unterrichtet, mit Ausnahme von den christlichen Schulen natürlich.
Student work is done by such organizations as Youth for Christ, Scripture Union, the Fellowship of Evangelical Students, the Navigators, and the Campus Crusade for Christ.
Arbeit unter den Schülern und Studenten wird von folgenden Organisationen ausgeführt: Jugend für Christus, Scripture Union, das ist eine Art Bibellesegesellschaft. Fellowship of Evangelical Students, wie die SMD vielleicht hier, und von den Navigatoren.
At schools, colleges, universities, there are Christian fellowships which have often started from small groups of Christians praying and study the word of God together.
In den Schulen und in den Universitäten gibt es kleine Gruppen von Christen, die angefangen haben, sich über das Wort Gottes zu unterhalten und zusammen zu beten.
In addition to the weekly meetings, there are also gospel rallies and Bible camps.
Zu den wöchentlichen Treffen kommen noch gospel rallies.
Evangelistic meeting.
Ja, Evangelisationen und Bibeltreffs, vielleicht Seminare.
One encouraging sign of the fruit of the student work is that in recent years, more than 30% of the university students are Christians.
Was sehr ermutigend ist, in den vergangenen Jahren sind bis zu 30% der Studenten Christen geworden.
15 years ago, when I was a university student, there were only about less than 10% Christians in university.
Vor 15 Jahren, als er Student war in der Universität, waren weniger als 10% der Studenten Christen.
The impact of the student movement in Singapore Church is tremendous.
Und die christliche Bewegung unter den Studenten hat einen sehr großen Einfluss auf der Kirche in Singapur gehabt.
Firstly, evangelism has always been the main emphasis of the students' work.
Die Evangelisation ist immer die Hauptsache bei der christlichen Arbeit in den Studenten, bei den Studenten gewesen.
The church cannot take evangelism for granted.
Evangelisation ist nicht selbstverständlich für die Kirche.
Even the children of Christian parents still need Jesus Christ and his gospel.
Auch die Kinder christlicher Eltern brauchen Jesus Christus und sein Evangelium.
Children and young people need to be told clearly the saving grace of the gospel of Jesus Christ.
Kinder und junge Menschen müssen unterrichtet werden von Jesus Christus und von sein Evangelium.
Secondly, the student movement has resulted in the mobilization of lay Christians.
Zweitens, aus der Studentenbewegung ist Folgendes hervorgekommen: Die Laien in den Gemeinden haben sich mobilisiert, sind in Bewegung gekommen.
The responsibility of the students' work is mainly on Christian students and teachers themselves.
Und die Hauptverantwortung für die christlichen Studentenbewegungen liegt auf den Studenten und auf den Lehrern in den Universitäten.
This helps very much to develop their leadership capacity.
Die Führungsqualitäten haben sich deshalb entwickeln können.
The leaders of the church today are very often the student leaders of yesterday.
Die Führer in den Kirchen heute sind oft aus den Studentenbewegungen von gestern gekommen.
Thirdly, the student work is often a witness of Christian unity.
Drittens, die Studentenarbeit ist oft ein Zeugnis der Einheit unter den Christen.
When the missionary groups from different Western countries came to Singapore, they brought with themselves their various denominational attachments as well.
Als die Missionare aus den verschiedenen westlichen Ländern nach Singapur kamen, brachten sie auch ihre verschiedenen Konfessionen mit.
And therefore in Singapore there are major denominations such as the Anglican, Methodist, Lutheran, Reformed Presbyterian, Baptist and the Assemblies of God, etc.
Und deshalb sind die Hauptkonfessionen zum Beispiel Anglikaner, Lutheraner, Methodisten, Presbyterier sind alle dort vertreten.
But involvement in the students' movement and concentration on the evangelistic work has broken down much of the denomination barriers among the younger generations.
Und die Schranken zwischen den verschiedenen Konfessionen sind oft vernichtet worden durch die Arbeit bei den christlichen Studenten.
And finally, in recent years, there's also an increasing trend to extend the student movement beyond the students' work to the working life.
Und in den letzten Jahren geht der Trend dahin, dass die Arbeit sich nicht mehr nur auf die Studenten beschränkt, sondern auch in das Arbeitsleben hinausgeht.
Parallel to the student groups, there are now works among teachers, military personnel, medical and dental people, the businessmen, etc., etc.
Parallel zu der Studentenarbeit gibt es jetzt Gruppen unter den, im Krankenhaus, unter den
Teachers,
unter den Lehrern,
military men,
in der Armee,
business people,
und im Geschäftsleben.
A recent survey shows that there are Bible study groups regularly among civil servants, bus workers, airport workers, hospital technicians, sales girls and other group of people.
Neulich zeigte eine Umfrage, dass es jetzt christliche Gruppen gibt im Krankenhäusern, unter den Transportarbeitern, bei den Beamten, um nur ein paar zu nennen.
It is indeed most important that we must try to relate our Christian faith with our daily life and work.
Es ist sehr wichtig, dass der christliche Glaube einen Bezug zum Alltag hat.
While we thank God for the growing number of Christians in Singapore, we see that there is now also the need to consolidate the Christian work.
Wir danken Gott für die vielen Christen in Singapur, aber wir sehen auch, dass es notwendig ist, dass sich alles verfestigt, einen festen Boden bekommt.
We need especially to build up our theological colleges to meet the demands of the growing churches.
Wir müssen unsere theologische Schulen auch aufbauen, dass sie den Bedürfnissen gerecht werden.
In particular, we need more indigenous theologians and theological professors who are committed to the Word of God and who understand our church and society.
Wir brauchen mehr einheimische Lehrer und Professoren in den Schulen, die die Bedürfnisse der Gesellschaft dort kennen und darauf ausgerichtet sind.
In recent years, we also learned to send out missionaries to our neighboring countries, which are often Muslim, Buddhist or communists.
In den letzten Jahren haben wir auch Missionare ausgesandt in den Nachbarländer, die oft kommunistisch sind, Islam oder Buddhismus.
This is only a very brief description of the churches in Singapore.
Das ist nur eine sehr kurze Beschreibung der Kirchen in Singapur.
The Holy Spirit moved in his own ways in various parts of Asia, not least in the communist lands such as China.
Der Heilige Geist bewegt sich doch in den Ländern Asiens, insbesondere auch in China.
The needs are enormous in Asia, and we hope that you remember us in prayer.
Die Bedürfnisse sind sehr groß in Asien, und wir hoffen auf eure Gebete.
Thank you.
Dankeschön.
Vielen Dank für diese Verbundenheit. Wir hören wieder den Chor, der sich wieder aufstellt. Frau Watson, die übersetzt so und ist Engländerin und versteht unsere Muttersprache so gut. Und unser lieber Bruder aus Singapur kann so gut Deutsch. Ganz herzlichen Dank aber auch für die Worte, die mit uns gehen und diese Verbundenheit schenken.
Das nächste Lied, das wir singen, das ist ein sehr fröhliches Lied. Es handelt von der begeisternden Erkenntnis von denjenigen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben. Wir haben Gott zum Freunde. Er lässt uns niemals im Stich. Er hat uns eingeladen und deckt uns täglich den Tisch. Wir haben Gott zum Freunde. Er lädt uns ein in sein Haus und die Freude strahlt weit in die Welt hinaus.
Er hat uns halt bekommen.
Nun will der Jugendchor auch mit Ihnen ein Lied neu lernen. Das machen wir ganz selten, keine Sorge. Aber das Lied von Manfred Siebald, ein jeder trage die Last des Andern. 69, ein jeder trage die Last des Andern. 69. Ich habe so eine undeutliche Handschrift, darum passieren solche Missgeschicke. Das liegt an mir. 69. Die Bibeln zur Hand zu nehmen, 1. Korinther 9, Vers 19 bis 22. In den ausgelegten Bibeln, Seite 180 im Neuen Testament. 1. Korinther 9, Vers 19. Wir laden jetzt schon ein zu den Schulungen der Mitarbeiter für die kommende große Jugendevangelisation in der Schleierhalle. Und da interessiert uns dies, was muss man können, wenn man andere mit dem Evangelium erreichen will? Ist gar nicht leicht. Und viele persönliche Voraussetzungen fehlen bei uns. Und da schreibt Paulus von einer, die ihm ganz wichtig war. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich doch mich selbst zum Knecht aller gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern im Gesetz Christi lebe, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf jeden Fall einige rette. Herr, hilf uns jetzt, Widerstände abzubauen, die verhindern, dass andere gerettet werden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der Praxis ist das manchmal ganz kompliziert, wie Menschen ein verschiedenes Empfinden haben. Zwischen den einzelnen Völkern kann man das leicht beobachten. Da war ein Amerikaner, der hat einen japanischen Freund in sein Haus eingeladen. Und er hat nicht gewusst, dass die Japaner sehr höfliche Leute sind. Wenn sie die auf eine Zeit einladen, dann kommen die eine halbe Stunde später, weil sie um keinen Fall die Hausfrau in Verlegenheit bringen wollen. Die könnte ja noch nicht ganz fertig sein. Er kam eine halbe Stunde später und die gute amerikanische Hausfrau war außer sich. Ihr Abendessen war schon in der Backröhre verschmort. Der Hausherr sagte, lassen Sie uns gleich an den Tisch sitzen oder wollen Sie vielleicht noch kurz das Bad benutzen? Das ist ja in unseren Ländern eine gebräuchliche Floskel. Und der Japaner ist überrascht von so viel Höflichkeit und kehrt erst nach einer Stunde gestriegelt wieder. Denn in Japan ist es selbstverständlich, vor einem festlichen Essen ein ausführliches Bad zu nehmen. Und dass dieser Hausherr sogar noch sein eigenes Bad angeboten hat, war zu viel der Güte. So viel Vertrauen einem Gast entgegenzubringen, das ist schon eine große Liebe. Sie können verstehen, dass diese lieben Gastgeber in Amerika völlig außer sich waren. Sie hatten nicht gewusst, was Höflichkeit und Anstand in Japan ist. Rechnen Sie eigentlich damit, dass die Menschen, mit denen Sie zusammentreffen, verschiedene Vorstellungen empfinden, wenn Sie denen von Jesus weitersagen? Sie sagen, wir leben doch alle im gleichen Kulturkreis, das sind doch keine Schranken. Wir vergessen das viel zu leicht, dass Menschen eine andere Bildung, eine andere Erziehung gehabt haben als wir. Wir reden so fröhlich mit ihnen drauf los und meinen immer, sie müssen verstehen, was wir ihnen sagen. In Wirklichkeit aber gibt es eine ganz große Schwelle, die uns von vielen Menschen auch um uns her trennt. Und wenn Sie wissen wollen, warum heute bei uns so viele Menschen das Evangelium gar nicht verstehen, obwohl wir es ihnen schon so oft gesagt haben, dann liegt das in ganz ähnlichen Gründen. Sie können es ja gar nicht verstehen. Wir haben uns nie die Mühe gemacht, das, was wir sagen wollen, zu übersetzen in ihr Denken, in ihr Verständnis, in ihre Art, in ihre Lebensweise. Wenn man so ein Thema heute einmal im Gottesdienst anschneidet, vielleicht sagen manche von Ihnen, ach komm, der Heilige Geist ist so stark, der macht das schon. Gott kann das. Du musst nur richtig Glauben haben. Und der Heilige Geist kann Brücken schlagen. Und ich denke, Paulus hat noch viel mehr als wir alle dem Heiligen Geist zugetraut, dass er Brücken schlägt zu den Menschen, die ohne Gott verloren sind. Aber auch dieser selbe Missionar Paulus hat sich so bemüht, den Menschen ähnlich zu werden. Er versuchte, ihren Stil, ihre Denkweise zu verstehen. Er versuchte, ihnen nachzugehen, ihre Sprache, ihren Jargon zu reden und sich ihnen anzupassen. Selbst so ein gesegneter Evangelist wie Elias Schrenk pflegte täglich 7 Zeitungen gründlich zu lesen, um zu wissen, was Menschen bewegt. Und darum soll mein erster Punkt sein, richtige Anpassung ist nötig. Anpassung. Könnte das bei mir jetzt auch sein, dass ich hier etwas durcheinander bringe? Wir haben doch immer Angst, wir würden das Evangelium anpassen. Nein, in der Sache wollen wir das Evangelium nicht anpassen. Jesus Christus, auferstanden vom Tod, der Sieger über den Tod, der für die Sünden der Welt starb, am Kreuz. Das ist das Evangelium, das bleibt unveränderlich in seinem Inhalt. Aber kann man das Evangelium nur sagen mit den Tönen von Schütz und Bach, im Stil des 17. Jahrhunderts, mit Formen des 18. Jahrhunderts, in der Sprache des 19. Jahrhunderts? Oder dürfen wir das wirklich auch in Musik- und Klangformen unserer Zeit, in ganz ungewohnter Art, nicht damit es uns gefällt, sondern wie wir Menschen erreichen und es in ihrer Art weitersagen können? Wie können wir das weitertragen? Es ist bei Missionaren völlig selbstverständlich, dass sie sich bemüht haben, in ihrer neuen Kulturwelt gerecht zu werden. Hudson Taylor, der berühmte China-Missionar, trug den chinesischen Zopf und chinesische Kleidung. Und Hindu-Missionare haben sich zuweilen mit einer Brahmanenschnur geschmückt, wurden Vegetarier und trugen sogar einige das Kastenzeichen an ihrer Stirn. Es gab Missionare, die haben Afrikanerinnen geheiratet, um diesen Menschenrechten nahe zu kommen. Und doch kommt es auf diese Äußerlichkeiten letztlich gar nicht so an. Das ist auch für die Menschen, zu denen wir gehen, oft so, wie wenn wir uns kostümieren würden. Manchmal wirkt das auch ganz gestelzt, wenn einer eine unnatürliche Sprache spricht, nur um junge Menschen heute zu erreichen. Das Entscheidende liegt ja viel tiefer und auf den Punkt wollen wir kommen. Spüren die Menschen, zu denen wir gehen, dass wir sie im tiefsten lieben? Das ist bei Missionaren so, ob sie den Schweißgeruch in einem überfüllten Raum aushalten, wenn sie unter anderem auf einer Matte eng beieinander schlafen müssen. Wie empfinden wir das, wenn wir zu einem Kranken gehen und nachher die Hände waschen? Ist es so, jetzt tue ich das alles weg? Oder können wir dort sagen, ich will mitempfinden mit dem, was dieser jetzt durchmacht? Sind unsere Besuche oft nur so ein kurzes Einkehren oder tragen wir die Last eines Schwermütigen tagelang mit uns herum, dass er spürt, wir stehen mit unter der Last, wir sind ihm gleich geworden. Darum kommt es nicht bloß drauf an, dass man die Sprache spricht oder sich so kleidet oder dass wir morgen eben in Blue Jeans predigen, um jungen Menschen zu gefallen, sondern ob wir wirklich mit den Fragen empfinden können, die junge Menschen heute haben. Dass wir wissen, was ist das, was einen erfolgreichen Geschäftsmann bewegt unter uns? Was ist das, was Menschen empfinden, die heute auf der Universität sind? Wenn wir ihnen das Evangelium sagen wollen, Paulus sagt hier, ich mache mich zum Knecht aller. Paulus war kein Knecht der Menschen, hat gesagt, Christen sind nie Knechte von Menschen. Wir lassen uns nicht rumkommandieren, auch nicht von Stilen und Formen und von Traditionen. Er war frei unter Jesus gestanden. Aber im Evangelisationsdienst, und das ist heute für uns wichtig, wenn wir das Evangelium weitervermitteln wollen, unseren Kindern, unseren Nachbarn, dann mache ich mich freiwillig allen zum Knecht. Das ist eine Entscheidung, die ich frei fälle und die ich tue, um der Liebe willen, Knecht der Leute werden. Was bedeutet das denn, wenn man heute zu Menschen geht, brauchen sie eine lange Geduld, einen Atem, einen langen Atem. Wissen Sie, da sind so viele Leute so verwundet. Das muss man ja wissen. Sie haben so schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht, mit der Kirchenorganisation, dass ich Sie einfach bitte, können Sie einmal zuhören und einem Menschen sagen, ich verstehe dich, wenn du das alles ablädst, was dich verfolgt von deinem Religions- und Konfirmandenunterricht her, was du schon Schlechtes mit Pfarrern erlebt hast, red es doch mal vom Herzen. Ich will doch nicht gleich streiten und die Kirche verteidigen. Wie oft sind die Leute das Konfessionsgezänke müde? Sagen Sie, ja, ich kann empfinden mit Ihnen. Sie können sich doch zum Knecht der Menschen machen. Da verraten Sie gar nichts am Evangelium, sondern es fällt uns oft gar nicht leicht, so mit Menschen zu empfinden. Das Hindernis liegt in uns selbst. Wir wollen nicht uns freigeben. Ich habe mich gefragt, welches Hindernis das oft bei uns ist. Das ist ein Stück Selbstverleugnung. Wenn heute ein Missionar hinausgeht und seine heimatliche schwäbische Tradition, die mir so wichtig ist, hinter sich lässt und in der Fremde lebt und die Fremde zu seiner Heimat wird. Können Sie so mit einem jungen Menschen heute empfinden? Mit der jungen Generation? Können Sie heute so empfinden mit den alten Menschen? Mit den Arbeitslosen? Können Sie so mit ihnen empfinden? Wie ein Missionar, der in eine andere Kultur geht. Vorher können Sie ihm das Evangelium gar nicht sagen. Paulus sagt, ich bin frei unter Christus. Er hat mich gelöst von dem, was mir bisher wichtig war. Und ich kann ganz deutlich unterscheiden zwischen nebensächlichen Traditionen und Formen und dem einen, was Not ist. Und das will ich Ihnen noch mal ein bisschen praktisch zeigen. Wie der Apostel Paulus den Juden nachging, den Juden ein Jude werden. Ja, das war er mit Leidenschaft. Das war seine Heimat. Er ist von Kind auf aufgewachsen in den Schriften der Propheten, im Gesetz. Er kannte das auswendig. Er war in der Rabbinenhochschule gewesen. Und wenn er in der Synagoge war, dann ging ihm das Herz auf und die Menschen spürten, das ist einer von uns. Und dann hat er das Zeugnis von Jesus ausgerichtet. Aber derselbe Paulus konnte, wenn er in Athen auf dem Areopag stand, reden, dass keine Wendung mehr daran erinnerte, dass er ein jüdischer Rabbine war. Er konnte in der Sprache der Philosophen der damaligen Zeit reden. Und er konnte dort die Leute abholen bei ihren Erfahrungen, dem, was sie eben bewegte und das, was sie kannten. Er sprach und dann sprach er so glasklar das Wort vom Gericht Gottes, von der Auferstehung Jesu und dass wir alle vor Jesus stehen. Da hat er keine Kompromisse geduldet. Aber was noch wichtig ist, Paulus, der so klare Prinzipien hatte, auch in seinem Dienst und im Aufbau der Gemeinden, hat eine große Kompromissbereitschaft gezeigt, auch in äußeren Fragen. Und das ist einmal wichtig, dass man es kennt, und zwar nur im Missionsdienst. Um Menschen zu retten, dann ging er die weitesten Wege. Auf seiner letzten Missionsreise, als er schon nach Jerusalem kam, kurz vor seiner Verhaftung, sagten ihm ein paar Freunde, du, die Juden hier, die wollen dich anklagen, du seist nicht treu im Gesetz. Jetzt beweis denen, dass du im jüdischen Gesetz ganz tief drin bist. Das war für den Paulus ja schwer, er wollte ja immer die Freiheit vom Gesetz predigen. Um dieser Juden willen nahm er ein Gelübde auf sich und fastete viele Tage. Ganz ähnlich war es, als er den Timotheus beschneiden ließ. Timotheus war ja aus einer Ehe eines griechischen Vaters hervorgegangen. Das war eigentlich gar nicht nötig. Warum hat Paulus diesem alten Brauch noch so viel beigemessen? Wenn ich damit Menschen gewinnen kann, wenn ich ihn damit nicht zum Anstoß werde, dann will ich es tun. Dieser Paulus, der gleichzeitig, wenn er draußen war in der Welt, die ganzen jüdischen Reinheitsvorschriften, die ihm doch seine Identität bedeuteten, wegwerfen konnte, fiel es ihm da nicht schwer, mit den anderen Gemeinschaft zu haben und all die großen, ehrwürdigen Traditionen des Gottesvolkes Israel zu vergessen. Er hat es tun können, um der Menschen willen. Und wenn Sie mit Menschen reden, dann bitte ich Sie, dass Sie viel, viel weglassen können. Was bedeutet uns unsere lutherische Kirche? Die Väter, die uns so viel vom Glauben wichtig gemacht haben. Stellen Sie sich mal vor, ein anglikanischer Christ würde zuerst, wenn er zu Menschen kommt, über die Gewänder der Priester reden und über die ehrwürdigen mittelalterlichen Gesänge, die in der Kirche gesungen werden. Oder er würde gar einen Menschen einladen, du musst zuerst in unseren Gottesdienst kommen, du musst unseren Pfarrer hören. Nein, das muss er nicht. So kommt er nicht zum Glauben. Er kommt durch Menschen zum Glauben, die draußen in der Welt stehen und die den einen wichtigen Punkt den Menschen sagen können, es geht um Rettung, um Rettung. Bei uns wird dieses Wort immer falsch zitiert. Man sagt da den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche. Paulus sagt das hier nicht. Er sagt das denen, die ohne Gesetz sind, bin ich einer geworden ohne Gesetz. Paulus konnte den Griechen nie ein Grieche werden. Das griechische Denken war voll von einer irrigen Gottesvorstellung. Und das Denken der Griechen war voll davon, dass der Mensch gut sei. Wenn er sich nur erlösen wolle, könne er sich durch gedankliche Arbeit selbst vervollkommnen. Paulus hat im Griechentum immer dort die Stelle gezeigt, wo eine Bekehrung nötig ist. Er ging ihnen in den Formen sehr weit nach, aber dann hat er gezeigt, es geht um Rettung. Jesus Christus möchte uns lösen aus der eigenen Ich-Bezogenheit und uns zurückführen in den Frieden Gottes. Er will die Schuld unseres Lebens durchstreichen. Sie werden zum Schluss fragen, wie kann man denn das tun? Wir sind doch immer wieder so schwerfällig, ja wir doch alle. Ich will Ihnen einfach heute mit diesem Gottesdienst Mut machen, dass Sie das Wort von Jesus weitersagen. Viel mehr Menschen können bekehrt werden, dort am Arbeitsplatz, in den Nachbarschaftsbeziehungen unserer Wohnungen, als im Gottesdienst oder in Evangelisation. Weil Sie da draußen den Finger viel klarer drauflegen können auf das eine, was Not ist. Und sagen, wenn du Jesus nicht gehörst und er deine Schuld getragen hat, bist du in Ewigkeit verloren. Dann ist keiner da, der dich am Gericht freispricht. Und dann wollen wir lernen, nicht andere zu richten und zu verurteilen, lieblos. Wir wollen nicht hängen bleiben an äußeren Formen. Wir wollen unseren Christenglauben nicht in einsetzen mit den uns liebgewordenen Formen. Wir wollen nicht abwerten andere, die eine andere Empfindung haben. Wir wollen auf das eigene Recht und auf unsere eigene Tradition gerne verzichten, wenn uns nur das eine groß wird, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen heute heraustreten aus der Finsternis und Jesu Herrschaft in ihrem Leben annehmen, wenn sie ihm nachfolgen. Paulus sagt, er kann das, weil er im Gesetz Christi drin ist. Nach außen völlig frei, aber innerlich gebunden an Jesus. Mit Haut und Haar, und davon kann er nicht lassen. Im Gesetz Christi, das heißt, ich habe die Demut Jesu und die Sanftmut. Das hat mir Jesus als Last auf dies Herz gelegt. Nicht was ich will und ich bekomme und ich finde, sondern ob andere zu Jesus kommen. Haben Sie auch dieses Gesetz Jesu in Ihrem Leben beherrschend und bestimmt? Das Gesetz Jesu, das uns so viel praktische Ordnungen gibt, aber das uns auch überall den Lebensstilen eins wichtig macht, eins ganz wichtig macht, dass andere durch Jesus gerettet werden. Jesus erkennen, ihn annehmen, gläubig werden. Und es braucht heute wieder Menschen, die das weitersagen. Und der eigene Sinn und das eigene Denken, das muss sterben. Das ist nicht brauchbar. Amen. Und nun wollen wir singen vom Lied Herz und Herz vereint zusammen. 217, die Verse 3, 5 und 6. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast die ganze Liebe Gottes Fleisch werden lassen. Wie hast du dir Zeit genommen, um mit verzweifelten Menschen zusammenzusitzen? Wie bist du den Schwachen nahe gekommen? Du hast sie nicht vordergründig zusammengeschlagen, sondern hast sie verstanden und geliebt und doch herausgeholt aus ihrer ganzen Verirrung. Und du hast sie zu neuen Menschen gemacht. Verzeih uns, wo wir so viele um uns her abgestoßen haben, auch in unserer Gemeinde, wo einige neben uns saßen und wir waren zu scheu, um uns ihnen zuzuwenden. Verzeih uns das. Wie oft hatten wir angeblich keine Zeit und wir konnten nicht hören, was andere bewegt hat. Und nun erwecke du in uns diese Liebe und töte du unseren oft so sturen und starken Eigenwillen. Du hast manche von uns auch in schwere Tiefen geführt, in Krankheitsnot und in Traurigkeit, damit sie mitempfinden können mit anderen, die in eben dieselben, in derselben Traurigkeit sind. Mach uns immer wieder diesen Blick deutlich, dass wir andere retten, anderen von dir sagen, dass dies allein unser Thema ist. Und dann schenke es, dass wir in den nächsten Tagen Menschen zum Glauben an dich bringen dürfen. Gib du Frucht und gib auch in unserer Kirche, in unserer Christenheit wieder, dass wir Zeugen deines Wortes sind. Wir wollen jetzt auch bitten, für die, die nicht unter uns sein können, weil sie in großer und schwerer Krankheit leiden, sei du jetzt bei ihnen. Wir bitten dich für die Trauernden, für die, die am Leben gescheitert sind. Dein Evangelium ist doch für alle da. Hilf uns, wenn wir es weitersagen, dass es Menschen aufrichtet und tröstet und wir deine Zeugen werden, die dein Evangelium überall weitersagen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch geschwind stehen, wir haben nicht mehr viel. Am nächsten Sonntag, im zweiten Gottesdienst, müssen wir unseren Herrn Hirzel verabschieden. Das wird uns schwer. 10.45 Uhr, dabei wird eine Kantate von Herrn Hirzel komponiert, aufgeführt. Steht alles im Notizenzettel, beziehungsweise im Gemeindebrief. Die, die neu unter uns sind, sie brauchen den grünen Notizenzettel mit den Angaben, die dort sind. Wir haben drüben am Büchertisch noch das Buch von Frau Tatjana Goritschewa, die uns gestern so eindrücklich erzählt hat, vom Aufbruch der Jugend in der Sowjetunion. Wer sich dafür interessiert, das Buch kostet 5,95 Mark. Das Opfer heute ist für die Ausbildung junger Leute, die in den Missionsdienst gehen aus unserer Gemeinde. Wir wollen die ja frei halten. Einige können das auch selber zahlen, die haben das spart, bei anderen war das die Klippe. Wir freuen uns, wenn junge Menschen heute vollamtlich in den Missionsdienst gehen. Dann wird getraut am nächsten Samstag Eberhard Wagenbrenner, Baumaschinenmechaniker, und Susanne Paulsen, Studentin. Samstag um 14 Uhr bestattet wurde Adolf Weiß, Ingenieur, 78 Jahre, Danniger Straße 7, und Werner Moh, Zugführer, 76 Jahre, Danniger Straße 25. Bei einer dieser Bestattungen war das Wort: Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Nun wollen wir mit Jesus hineingehen in die Welt, in die er uns sendet. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.